Aber wir laufen schon.
Max.
Eine Klappe machen. Podcast. Kriegsjahre. Langweilige Filme. Die erste.
So fängt's an. Wie
ich,
immer.
Ich fange an.
Ja, so fängt's okay. immer an.
Dann in 3, 2, 1. Heute besprechen wir nicht nur einen Disney-Film in unserem wundervollen Podcast Zwei Prinzessinnen reden über Disney, sondern gleich mehrere, eher ein paar unbekanntere, die im Zweiten Weltkrieg entstanden sind.
Und insgesamt vier Disney-Filme.
Da spricht schon eine...
Die sind aber nur halb so gut, deswegen sind es im Endeffekt da, so, ist es so wie zwei. Ja.
Und da spricht die zweite Prinzessin auch schon zu euch. Christoph Mathieu, Drehbuchautor und Mensch.
Was zuerst? Zuerst der Autor, dann der Mensch oder umgekehrt? Man weiß es nicht so genau.
Es kommt auf deine Tagesform.
Ich versuche in diesem Podcast immer der Mensch zu sein, weniger der Autor.
Und die Prinzessin noch ein bisschen.
Und Dominik Porschen, der menschlichste Filmkritiker auf YouTube, nach dem Hund von Alpa Turfan.
Willkommen!
Nein, er ist der menschlichste. Ja. Er ist der mit dem Herz. Und der mit der herzergreifenden Show Spoildorf, die wir beide zusammengeschrieben haben. Und jetzt haben wir. Ich würde so viel lieber über Spoildorf sprechen als über diese Filme, die heute auf dem Programm stehen.
Und wir haben uns vorgenommen, aber jetzt trotzdem mit positiver Attitüde hineinzugehen. Ja. Denn.
Wir nehmen diese Folge zum zweiten Mal auf, ja. weil der Podcast-Gott war nicht einverstanden, wie lustlos wir beim ersten Versuch über diese Filme gesprochen haben, weswegen die Audiospur verschwunden ist.
Korrekt.
Und wir jetzt nochmal von vorne anfangen.
Über welche Filme sprechen wir als erstes?
Wir sprechen über die Filme, die in den Kriegsjahren erschienen sind und die dementsprechend auch unbekannter sind, nämlich... Fröhlich, frei und Spaß dabei von 1947, Musik, Tanz und Rhythmus von 1948 und die Abenteuer von Ichabod und Thaddäus Kröte von 1949. Das sind, jetzt muss ich noch mal kurz was ausholen, das sind die Filme, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind die Filme, die auf Disney Plus verfügbar sind, die wir also alle noch mal angeguckt haben. Es gibt aber auch derzeit noch den Film Make My Music, da können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Und der Film, der mittlerweile im Disney-Giftschrank ist, von 1946, Onkel Remus Wunderland, beziehungsweise Song of the South, der Film, der Disney-Film, der als rassistisch gilt mittlerweile. Über den reden wir auch noch ganz kurz.
Also es sind insgesamt 5 Filme und ich muss tatsächlich, und ich wollte mich zusammenreißen, aber ich habe mich schon zu einem gähnen.
Ah. Ja, damit du aufwachst, kannst du dir mal kurz erklären, worum es bei Fröhlich, frei und Spaß dabei eigentlich geht. Was kriegen wir denn da geboten?
Das kannst du besser erklären als ich.
Also Fröhlich, frei und Spaß dabei, bringen wir uns hinter uns. Es sind zwei mittellange Filme, die aneinander geschnitten sind. Und zwar einmal die Geschichte von Bongo, dem Zirkusbären. Und einmal die Geschichte Mickey und die Kletterbohne. Das erste ist ein Film, da geht es um einen Zirkusbären, der in die Freiheit flieht, aus seinem Zirkusgefängniswagen in die Freiheit flieht und dann im Wald auf wilde Bären trifft und sich dann gegen die behaupten muss und am Ende sich eine kleine Bärendame verliebt. Eine sehr unspektakuläre und auch nicht wirklich... toll gezeichnete Geschichte, muss man wirklich sagen. Also
den zweiten Teil, es wird verbunden mit...
Ja, genau. Mickey und die Kletterbohne ist eine Verfilmung von der legendären Geschichte Jack und die Bohnenranke.
Und das wird allerdings noch wiederum erzählt mit Realfilmaufnahmen. Aber wir sehen Mickey, Goofy und Donald diese Geschichte erleben.
Genau, es geht um Mickey, Goofy und Donald, die in einem Märchenland, in dem ein böser Riese regiert, eine singende Harfe... befreit werden muss. Also es ist im Prinzip so, der Riese klaut die Harfe, die singende Harfe, daraufhin bricht Armut im Märchenreich auf und die drei Disney-Freunde ziehen los, diese Harfe zu befreien und so dem Riesen die Macht zu nehmen, damit alles wieder gut ist am Ende. Diese Geschichte ist dann noch zusätzlich mit Realfilmaufnahmen unterschnitten, wo Edgar Bergen, ein berühmter Bauchredner aus den 40er Jahren, zwei Kindern zusammen mit sehr gruseligen Bauchrednern.
Wahnsinn, ich finde die so fies.
Das ist grausig, ne? Vor allen Dingen, es ist, was ich aber richtig faszinierend finde, ist, dass der so eine kölsche Lachenmütze auf hat dabei. Also ich wusste gar nicht, dass das in Amerika gibt. Da sitzt plötzlich der Typ in dem Film und hat so eine Kölner Prinzenkappe auf und hat zwei Bauchredner.
Ich wollte auch immer irgendwie einmal so ein schönes Alarv raushauen oder an die Gewehre. Wobei, dafür hat es nicht gereicht für eine Rakete. Denn wow, Wahnsinn. Es gibt, glaube ich, einen echten guten Grund, warum diese Filme niemand mehr kennt. Aber gerade wer sich historisch jetzt mal ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, es gehört eben zum tatsichtlichen Disney-Meisterwerk-Kanon.
Ja gut, das liegt natürlich daran, die haben natürlich irgendwann einfach alles zu Meisterwerken erklärt, ne? Das ist ja nicht so, als hätte eine unabhängige Jury bestimmt, was ist ein Disney-Meisterwerk.
Absolut. Aber, aber aus dem eigenen Kanon, sprich Disney-Fans, die vielleicht jetzt denken, Moment mal, sollte mich das wirklich interessieren? Naja.
Wenn man alles gesehen haben will, muss man das gucken.
Genau.
Und man muss auch wirklich sagen, ehe man jetzt zu sehr über diese Filme lästert, Disney selber hat diese Filme, alle Filme, über die wir jetzt heute sprechen, als Brot- und Butterfilme bezeichnet. Es war wirklich die Zeit, wir hatten Disney-Konzern war doppelt gebeutelt. Einmal unverschuldet, einmal selbstverschuldet. 1941 war nämlich der berühmte Animatorenstreik. Da waren manche Zeichner sehr erbost, dass sie weniger verdienten als andere Zeichner. Es gab dann Gewerkschaftsaufstände und so weiter. Und Disney hat sich jetzt nicht gerade als gewerkschaftsfreundlich da gezeigt in der Zeit, sondern einfach gesagt, wer unzufrieden ist, kann gehen. So kurz zusammengefasst und musste sich von einem großen Teil seiner Zeichner trennen, woran der Konzern mehr gelitten hat, als zunächst abzusehen war. Vor allen Dingen, da dann kurz nach diesem Streik auch der Zweite Weltkrieg dann Amerika erreichte und Disney verstärkt von der US-Regierung einvernahmt wurde. Also
Die mussten Propagandafilme
zeichnen. Gleichzeitig gab es ja die Filme Saludos Amigos und Drei Caballeros, die für die südamerikanische Freundschaft gedacht waren. Über die haben wir in der letzten Folge gesprochen. Es war also viel zu tun für Disney und gleichzeitig waren die Kinos natürlich deutlich leerer während des Krieges als vorher. Die Leute hatten weniger Geld, die Männer waren im Krieg, es waren Ausnahmezustände. Und in dem Sinne musste Disney ein bisschen kämpfen, überhaupt noch präsent zu bleiben im Kino und hat im Endeffekt mit Hängen und Würgen Filme zusammengeklöppelt, die er dann ins Kino gebracht hat,
nur und das um überhaupt fällt präsent jetzt zu bleiben. Aus heutiger Sicht halt auch total auf, denn die erste Geschichte in Fröhlich, frei und Spaß dabei, so heißt er, ne?
So heißt er, ja, genau.
Ich muss dazu sagen, er hat den Titel irgendwie nie hin.
Ist die erste Geschichte. Er hat einen Titel wie ein Porno. Sagen wir es doch.
Sagen wir, wie es ist.
Fröhlich, frei und Spaß dabei, genau.
Ich habe fröhlich, feucht gerade gesagt.
Wie ein Porno, und du
so,
oder
so heißt er.
Oder ein Aufklärungsfilm aus der DDR.
Der sehr nah an. Durchaus an der Grundhaltung beziehungsweise an der Grundsituation von Dumbo ist. Wir haben auch einen Zirkus. Ich würde sogar behaupten, dass einige Animationen sehr nah an Dumbo dran sind. Und die Geschichte ist wirklich unspektakulär. Ich muss sagen, ich finde den zweiten Teil ohne die Bauchrednerpuppen okay. Okay, wäre jetzt für mich aber eher so ein klassischer Cartoon.
Man muss auch sagen, wenn man den Film jetzt auf Disney Plus guckt, da ist dieser Bauchredner-Puppenteil mit drin. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt sagen würde, der Bauchredner, man kann sich, wenn man das nicht gesehen hat, kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was
der
da abgeht.
Der eine hat auch so ein richtiges Auge, als wäre die Puppe einmal irgendwie geschmolzen in der Sonne und man hätte sie aber trotzdem behalten, weil irgendwie alles, also es ist so richtig fies.
Es ist wirklich schaurig.
Richtig gruselig.
Es ist auch wirklich verzichtbar, weil es wurde später in den DVD-Auswertungen noch immer rausgeschnitten. Das ist nur auf dieser Disney Plus-Version jetzt wieder mit drin. Also auch da liegt wieder die Vermutung sehr nahe, dass das in erster Linie reingeschnitten wurde, damit man überhaupt auf eine annehmbare Kinofilmlänge kommt. Mhm. Ne? Also das ist schon ziemlich eindeutig, weil es da ja auch kam. Es gibt am Ende dann noch eine Verschmelzung zwischen Animation und Realfilm, die auch wieder sehr gelungen ist, finde ich. Wenn der Riese nämlich dann das Dach von den Leuten öffnet, die mit den Bauchrednerpuppen da sitzen. Das ist ganz raffiniert, aber da ist der Film auch schon vorbei. Ja. Also wenn es das erste Spektakuläre kommt, ist der Film dann vorbei.
Aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, nicht?
Stimmt.
Und deswegen würde ich auch direkt ja jetzt, das ist doch das beste Stichwort, um zum zweiten Film zu kommen aus dieser Zeit.
Obwohl, eine Sache würde ich noch gerne zu Mickey und die Kletterbohne sagen, einen kleinen Fun-Fact, der das Ganze dann historisch auch wieder wertvoll macht. Okay.
Du voll gern.
Nämlich, das ist in diesem Film, hat Walt Disney persönlich zum letzten Mal Mickey Mouse seine Stimme geliehen.
Ah. Ja, guck, das ist doch alleine bing, schon mal ein
bing,
Grund.
Bing. Fun-Fact-Teil beendet.
Jetzt wird es wieder weniger funnig.
Genau.
Aber alleine das ist doch dann schon Grund, tatsächlich in diesen Film reinzuschauen und nicht die zweite Hälfte. Die Zauberbohnen-Geschichte, die funktioniert, finde ich, halt immer irgendwie, aber eben als Cartoon und für mich jetzt nicht als Langspielfilm.
Kannst du eigentlich besser Mickey Mouse imitieren oder besser Donald Duck imitieren?
Weder noch.
Es gibt ja immer den Donald Duck-Typ und den Mickey Mouse-Typ.
Also Donald Duck kann ich gar nicht. Also wenn, bin ich immer noch eher bei Pluto.
Obwohl, das ist aber Mickey gewesen. Mickey,
ja, ja.
Die mit Pluto spricht. Genau, ja,
also
super.
Ich kann eher Mickey, als kannst du eher Donald?
Also jetzt, seit ich meine kleine Tochter habe, habe ich mich dabei erwischt, immer wieder Donald-Geräusche zu machen. Nämlich so. Aber das klingt nicht wirklich nach Donald. Also so.
Nee, vor allen Dingen.
Also sie lacht sich doch mal kaputt, aber sie assoziiert es natürlich auch nicht mit Donald.
Ja, und dazu muss man auch sagen, sie ist noch nicht mal ein Jahr alt.
Das stimmt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass sie es lustig findet.
Also sie würde auch noch diesen Film vielleicht mögen.
Ja. Solange sie dabei nicht schreit und weint, jawohl, könnte man das als mögen abspeichern. Okay, Christoph.
Machen wir weiter mit dem ersten Film. Du hast die bessere Mickey.
Dann lass uns doch mal über den zweiten Film sprechen.
Aber wir halten fest, offiziell bist du der Mickey-Typ und nicht der Donald-Typ.
Absolut.
Der zweite Film mit dem Namen Musik, Tanz und Rhythmus, wobei dazwischen ja noch Make My Music war.
Möchtest du ein wenig über Make My Music sprechen?
Ja, Make My Music habe ich halt nicht gesehen, muss ich zugeben, weil den habe ich nicht besorgt bekommen. Der ist nicht auf Disney Plus, warum auch immer. Auf YouTube kann man sich ein paar Ausschnitte angucken, aber ich habe als Kind eine Kassette gehabt von Peter und der Wolf. Das ist ja das Operette-Sinfonie von Peter Prokofjew. Sergej Prokofjew.
Da hat jemand Probleme, mit dem Namen auszusprechen.
Das ist ein Russe. Das ist immer schwer.
Natürlich.
Musst du doch wissen, Mickey. Du bist doch Anti-Kommunist.
Ja, das stimmt wohl.
Mein kleiner kapitalistischer Freund.
Das macht ziemlich viel Spaß, so zu reden.
Nee, und Peter und der Wolf ist eine sehr schöne Geschichte über einen Jungen, der auf die Jagd geht und dann auf verschiedene Tiere trifft, die alle ihre musikalischen Themen haben. Und da gibt es auch eine schöne Disney-Version, die Teil von Make My Music ist. Und
die hast du irgendwo früher immer in diesen kleinen Mini-Kinos gesehen.
Ja, okay, die wurde später auch immer separat ausgewertet. Und zwar mit einem neuen Voice-Over gesprochen von David Bowie.
Oha.
Ja, das muss ich mir vorstellen. Ein Disney-Kurzfilm basierend auf einem russischen Stück, gesprochen von David Bowie. Was, David Bowie fand das einfach so toll und hat irgendwann gesagt, so, ich möchte gerne für meine Kinder das einsprechen, neu.
Ja, cool.
Hat er gemacht. Und das ist die bekannte Version, die ich auch auf Kassette hatte. Ja, aber auf Deutsch, nicht mit David Bowies Stimme.
Und um jetzt noch einmal zu betonen, das könnt
toll,
ihr leider euch nicht anschauen, weil sie aktuell nirgendwo zur Verfügung steht.
Auf YouTube illegal hochgeladen schon. Ja. Das ist eigentlich das Schönste von all diesen Sachen. Das ist leider nicht auf Disney Plus, aber das ist das, das ist wirklich toll, Peter und der Wolf. Kann ich nur empfehlen.
Weißt du, was das Problem bei dieser Stimme von Mickey Mouse ist?
Ja, die nervt.
Mir macht's mega viel Spaß, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es den meisten ziemlich auf den Sack geht.
Oh, deswegen hat Disney auch irgendwann gesagt, ja, das kann jetzt wer anders machen.
Ja, ich kann es voll verstehen, weil. Ja, da fand ich mir aufhören können. Der ist die ganze Zeit rum und sagt: Nein, Autorin, ich gebe euch nicht mehr Geld.
Ob Hitler auch heimlich so gesprochen hat? Der hat ja immer Mickey Mouse-Filme geguckt. Und es gab ja auch in der Zeit, das ist eine coole, das fällt mir gerade ein, weil die Verbindung ist ja, während Disney ja die Anti-Nazi- Filme gezeichnet hat, hat Hitler ja immer in seiner Residenz gesessen und sich Mickey Mouse Filme angeguckt, ist ja überliefert, und hat ja Josef Goebbels angetrieben, ein eigenes deutsches Disney-Studio hochzuziehen. Das kann man sich. Da gibt es eine schöne Doku auf YouTube, die heißt Hitlers Traum von Mickey Mouse. Das ist total faszinierend.
Stell mal vor, es wären dann die Adolf-Hitler-Studios. Komm, wir gehen mal ins Hitlerland.
Hatten sie vor. Ja, sie hatten das vor. Die haben auch einen Trickfilm gemacht, wo sie auch versucht haben, sich genau an die Disney-Rezeptur zu halten. Der hieß irgendwie Hansi, der Vogel oder so. Da muss ich noch mal gucken. Das kommt in diesem Hitlers Traum von Mickey Mouse vor. Total faszinierend. Der Film ist katastrophal gefloppt, wollte keiner sehen. Und dann hat Goebbels irgendwann auch aufgegeben, Disney imitieren zu wollen. Aber das finde ich schon sehr faszinierend. Das ist schon faszinierend, diese Zeit, dass während Disney in Amerika sitzt und Anti-Nazi-Propaganda zeichnet,
findet für die Regierung so sitzen geil.
Die Nazis.
Ja, voll geil, großer Disney-Fan.
Ja, auch auf dieser Ebene wurde Krieg geführt.
Ja. Aber dann lass uns zu dem zweiten Film kommen, der jetzt auch für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen verfügbar ist.
Genau, Musik, Tanz und Rhythmus. Und auch das ist wieder eine kurze Filmsammlung, also eine Nummernrevue, kann man eigentlich sagen.
Mhm. Und die unterschiedlich lang sind, ne? Es gibt ja ein paar Filme, die sind auch wirklich einige Minuten lang oder was länger, und dann gibt es aber auch irgendwie so singende oder musikalische Bäume, das ist nach 2 Minuten. Also wenn man einen Minutenschlaf hat, weil man es nicht so richtig gut findet, kann es auch sein, dass man einen verpasst.
Also ich fand, der erste Kurzfilm Winterzauber, den fand ich schon ziemlich cool. Der ist nämlich unfassbar schön animiert. Das ist ein Film, da geht es um zwei Liebespaar, das Schlittschuh läuft und sich dann, also zu klassischer Musik, und dann in Gefahr gerät, weil das Eis bricht, und es wird dann alles sehr actionreich und absurd actionreich, auch ein bisschen.
Es wird absurd actionreich, und vielleicht auch ist das bereits die erste Warnung vor dem Klimawandel, weil aus dem Fluss, auf dem man Schlittschuh fahren kann, wird relativ zügig ein reißender Fluss.
Vielleicht ist es aber auch eine Reflexion der Zeiten damals, ne, der Kriegszeiten.
Wie schnell das losbrechen kann.
Wie schnell ein Idyll verwandeln kann in den puren Horror. Also das fand ich schon
eigentlich... Christoph Mathieu, Drehbuchautor, Mensch und Philosoph. Ein bisschen.
Genau. Willkommen bei der Filmanalyse.
Heute kriegt jeder noch einen drüber von Christoph Mathieu.
Nee, aber den fand ich toll. Also da hatte ich gedacht so, okay, das ist spannend. Und auch danach kommt Hummelflug. Das ist einfach so ein sehr surrealistischer Kurzfilm über eine fliegende Hummel tatsächlich, der auch ganz fantastisch animiert ist. Und das macht großen Spaß, aber danach wird der Film halt wirklich anstrengend wieder, leider Gottes. Weil dann kommen diese seltsamen Kurzfilme wie dieser über Johnny Appleseed. Das ist ein Gründungsmythos. Da geht es um John Chapman, der mit der Hilfe Gottes im ganzen Land Apfelplantagen
wird der Film da, was die Kurzfilme betrifft, sehr patriotisch,
ja,
sehr oft amerikanische Seele spielen. Was aber ja dann auch rückblickend mit dem Wissen, das war im Zweiten Weltkrieg, es geht irgendwie so ein bisschen auch um die Moral der Menschen, oder eben kurz nach dem, wann ist dieser Film erschienen?
1948.
So, also nach dem Krieg, aber nochmal so.
Aber quasi jetzt natürlich währenddessen gezeichnet
worden. Ja, an die Moral, so, dass man sich eben entsprechend toll fühlt, und was hat Amerika zu bieten.
Es war auch ganz explizit so, dass Disney sagte, ja, jetzt habe ich hier Filme gemacht, die sich mit der südamerikanischen Kultur auseinandersetzen, im Auftrag der US-Regierung. Jetzt will ich aber auch mal die US-Kultur, US-Kultur würdigen, und hat dann diese Filme zeichnen lassen, die aus heutiger Sicht oder zumindest aus europäischer Sicht ein bisschen strange anmuten, muss man wirklich sagen.
Ja, ich denke auch in der aktuellen Zeit in Amerika würde man auch den über diesen seltsamen Cowboy, der Indianer schlachtet und dafür gefeiert wird.
Ja, das ist sowieso der Knaller, dass Wahnsinn. Das auf Disney Plus dann noch stattfindet, finde ich. Weil du hast andererseits einen Film wie Song of the South, mit dem wir gleich auch noch sprechen werden. Aber Song of the South ist dann nicht mehr auf Disney Plus, weil da ganz zu Recht, wenn man sagt, der Film ist jetzt durchaus problematisch wegen seines Bilds der Sklaven. Und dass jemand dafür gefeiert wird, dass er Indianer tötet, das scheint noch nicht so verpönt zu sein, als dass es dann vom Streamingdienst runtergeschmissen wird. Also ja, das ist schon erstaunlich.
Eingeordnet, ne? Wird. Ne? Weil wenn du jetzt immer siehst, enthält Tabakerzeugnisse, enthält dies, enthält das, was ja immer mal eingeblendet wird. Es würde da ja alleine auch schon irgendwie reichen, vielleicht eine historische Einordnung. Aber ja, irgendeinen Kommentar, aber ich fand es sehr seltsam. Also mal davon abgesehen, dass die Geschichte auch völlig Banane ist.
Ja, es geht eigentlich, das ist auch wieder so eine legendäre Figur, ne? Pecos Bill, der ist ein Cowboy, dessen Heldentaten eigentlich dazu führen, dass am Ende der Stadt Texas entstanden ist, ne? Also da wird dann immer gesagt so, ja, dann hat er dies und jenes gemacht und seitdem gibt es den und jenen Fluss und hier hat er die Indianer getötet, seitdem sieht der Felsen so aus und so weiter und so fort. Das ist also ein absolut triefend patriotischer Gründungsmythos, der dann sogar noch da, der am Ende damit endet, dass der Typ seine Frau zum Mond schießt.
Weil sie in irgendwie so einem Metallfeder
kleid
und man gar nicht mehr bremsen kann.
Da sind wir wieder an so einem Punkt, wie das all diese Filme haben teilweise so strange Elemente, die man in einem Podcast wirklich nicht nacherzählen kann. Das muss man sehen.
Und dafür ist es sicher dann.
Ja, genau. Es ist eine Szene, also guckt euch die letzten 5 Minuten von hier Musik, Tanz und Rhythmus an. Und seht euch diese völlig absurde Szene an, wo eine Frau dank ihres Rocks zum Mond fliegt, weil sie nicht verhindern kann, dass sie die ganze Zeit auf den Boden bounced, weil das so ein Metallkonstrukt unter ihrem
Rock ist. Und es geht halt immer höher.
Das ist der totale Wahnsinn.
Also sie multipliziert die Energie.
Und da hört der Film auch mit auf.
Das
ist auch total
witzig. Sie ist halt
weg. Bang, sie auf dem Mond, bumm, Ende. Danke, tschüss.
Die Erde sind tot, hurra, die Frau ist auf dem Mond, hurra. Es lebe der Staat Texas. Aber es würde zur Texas halt passen, warum da einiges so ist, wie es ist.
Du hast dieses, und vorher hast du dir Johnny Appleseed angeschaut, der die ganze Zeit mit erhobener Bibel durch die Gegend rennt und Apfelbäume pflanzt. Und das ist in heutigen Zeiten, wo Donald Trump Bibeln hochhält, auch hat das auch sein Geschmäckle. Also wirklich.
Ich finde die Geschichte auch eher semi-interessant, dass einer sehr viele Apfelbäume gepflanzt hat. Also egal, wie du es erzählst.
Das Ganze ist, diese Sachen kann man inhaltlich gar nicht aus heutiger Sicht auf keinen Fall mehr irgendwie noch. Also ich finde, diese Filme sind höchstens stilistisch interessant, weil auch der Johnny Appleseed-Teil ist wieder von meiner Lieblings Mary Blair.
Mary Blair.
Genau, die dann wieder, wie wir ja schon diverse Male betont haben, ab Cinderella dann maßgeblich.
Und gegebenenfalls aber auch in den Aufnahmen, wie wir sie gepriesen haben, die wir gar nicht veröffentlicht haben, weil wir sie neu aufnehmen mussten. Also Mary Blair ist die Zeichnerin, die den Stil speziell in der glorreichen Zeit ab Cinderella geprägt hat.
Genau, für Silver Age.
Auch da sind wir historisch. Einmal schon mal ist es spannend zu sehen, wie hat sich die Animation entwickelt und woher kommt der Stil aus den Film der 50er.
Ja, aber der eigentlich, man muss es ja wirklich sagen, der eigentlich interessante Film, der auch eigentlich nach dieser Zeit noch lange besprochen wurde und zu sehen war, ich muss jetzt gerade kurz mal googeln, weil...
Christoph Mathieu hat übrigens selbstverständlich auch als Hintergrundbild auf seinem iPad eine Disney-Zeichnung.
Von Mary Blair.
Von Mary Blair, oh,
aus
von Alice.
Alice, genau, in unserem... Den Film wir uns besonders freuen.
Ja, allerdings.
Wie wir schon eben besprochen haben.
Allerdings, da freue ich mich tatsächlich drauf. Und für die, du guckst gerade noch, weil dann würde ich nochmal erwähnen, für diejenigen, die immer noch nicht so richtig wissen, was macht er eigentlich, wir besprechen die Disney-Filme in chronologischer Reihenfolge. Und in dieser Folge machen wir eine Ausnahme, besprechen sehr viele Filme auf einmal, weil es sich überhaupt nicht lohnen würde, eine einzelne Folge daraus zu machen.
Genau, und so haben wir eine historisch wertvolle Folge immerhin.
Absolut.
Mit Überlänge. So, Onkel Remus Wunderland, Song of the South. Hast du den Film gesehen als Kind? Der lief viel im Fernsehen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gesehen habe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das natürlich nicht historisch einordnen konnte und den auch ganz schön fand.
Ich fand ihn als Kind auch super, muss ich sagen. Also es geht um eine ehemalige Sklavenfarm. Die spielt nach dem Unabhängigkeitskriegen. Das heißt, die Sklaverei in Amerika ist abgeschafft. Und Sklaven und Weiße leben in fröhlicher Eintracht zusammen auf einer ehemaligen Baumwollfarm.
Und vielleicht ein bisschen zu fröhlich.
Zu fröhlich, genau. Es ist im Prinzip das, was man dem Film heute zu Recht vorwirft, ist, dass er ein Bild zeichnet, in dem gezeigt wird, dass schwarze Menschen, also People of Color, eigentlich mit ihrer Rolle als Diener für die Weißen sehr zufrieden sind und das voller Wonne auch freiwillig machen, ohne versklavt zu sein. Also du hast da sehr stark dieses Gesellschaftsbild von den herrschenden Menschen, man soll Rasse davon ja auch nicht sagen, man muss da wirklich, es ist ein Balanceakt, über dieses Thema zu sprechen, die richtigen Vokabeln
ja,
zu finden.
Ja, aber weil ja der Unterschied ist, dass das englische und amerikanische Race nicht gleichzusetzen ist mit dem deutschen Wort.
Genau, das eine ist eine Ideologie, das andere ein Autorennen.
Genau. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war gerade der Punkt, wo wir inhaltliche Tiefe hätten beweisen können. Und wir sind
voll versagt
gescheitert. Nein, aber deswegen ist es nachvollziehbar, warum man als Kind eben diese, wenn man nicht viel über die Sklaverei und über die Geschichte kennt, erst einmal natürlich von der sehr friedsamen Stimmung ein bisschen eingelullt ist und das natürlich dann auch irgendwie schön ist. Sprich, ich möchte unsere Kinderversion vor 20 Jahren oder 30 Jahren gerade nur in Schutz nehmen. Also ja, es ist rassistisch, aus heutiger Sicht ist es nachvollziehbar, dass der diskutiert wird oder sehr diskutabel ist, aber wir waren jetzt nicht irgendwie schlechte Menschen, weil wir den als Kind irgendwie schön fanden, weil der Film ja durchaus eine gute Erzählweise hat.
Genau, ja, das stimmt. Es ist, um den Inhalt zusammenzufassen, es geht darum, dass ein weißer Junge, der eben Kind ist von der Familie, die dort die große Farm betreibt, dass der sich mit einem ehemaligen Sklaven, nämlich Onkel Remus, anfreundet und Onkel Remus dem Jungen immer wieder Geschichten erzählt von Meister Lampe, der Reinicke Fuchs an der Nase herumführt. Und diese Geschichten sind dann immer als Trickfilme gezeichnet. Du hast dann diese Geschichten mit dem Hasen, der Fuchs und Bär an der Nase rumführt. Und diese Geschichten werden von Onkel Remus als Lebenslektionen für den Jungen erzählt, der da eben lernen soll, was es bedeutet, erwachsen zu werden und sich nicht alles gefallen zu lassen. Auch diese Trickfilme sind immer so ein bisschen als Allegorie auf die Sklaven tatsächlich zu lesen, muss man sagen. Das geht ja auch immer um den Hasen, der sich befreit und gegen seine eigene Unterdrückung kämpft und so weiter. Da kann man durchaus das nur mit reinlesen. Aber
das Absurde ist ja, dass sogar Disney diesen Film eigentlich als Zeichen gegen die Sklaverei
absolut.
Das macht es ja jetzt dann eigentlich auch so verrückt zu sehen. Man hatte sich was anderes damit überlegt, ist aber auch mit aus heutiger Sicht eben trotzdem nicht vertretbar.
Ja, das Ganze läuft darüber hinaus, dass die Eltern sehr unzufrieden sind, dass der Junge immer mit dem ehemaligen Sklaven rumhängt, aber nicht aus rassistischen Gründen unzufrieden sind, sondern nur, weil die Geschichten von Onkel Remus dem Jungen die falsche Flausen in den Kopf setzen. Das Ganze führt dazu, dass Onkel Remus dann irgendwann freiwillig die Farm verlässt und der Junge ihm hinterher rennt und bei diesem panischen Hinterherrennen von einem Stier aufgespießt wird. Eine Szene, die ich als Kind wirklich krass fand, weil der Junge hat so einen roten Samtrock an und wird dann von diesem Stier auf die Hörner genommen. Und dann gibt es diese große, berühmte Szene, die wegen der Disney eigentlich den Film machen wollte, wo der schwarze Sklave zu dem weißen Jungen geht und die große schwarze Hand die kleine weiße Hand ergreift. Und das war schon 1946 eine große Geste und ein großes filmisches Statement, dass man in einem so großen Menschen viel zeigt, wie sie sich schwarz und weiß die Hand reichen. Also das war die Motivation des Films. Und das hatte auch dementsprechend seine Rezeption zu der Zeit. Und James Beckett, der Darsteller von Onkel Remus, hat dann auch tatsächlich für diese Rolle einen Sonderoscar bekommen. Auch wenn er damals aus rassistischen Gründen noch nicht bei den Premierenfeiern von dem Film dabei sein durfte.
Ja, abgefahren. Aber es ist trotzdem wichtig, das eben im historischen Kontext einmal zu sehen. Und ist aber eben aktuell leider nicht auf Disney Plus verfügbar.
Genau, wird auch nicht.
Also das heißt, wird leider,
auch nicht.
Also,
ja, er wird auch nicht. Das kann man ja diskutieren. Soll man es? Ja. Also ich sag mal so, wenn Disney Plus sich jetzt als Filmarchiv verstehen würde, wo man sagt, so wir garantieren hier, dass jeder hier alles sehen kann, was es von Disney gibt, dann würde ich sagen, ja, das ist ein großer Fehler, diesen Film dann nicht hinzustellen. Aber dadurch, dass Disney Plus ja den Anspruch hat, dass Eltern unbedenklich alles anmachen können, damit und es ihren Kindern vorsetzen können, kann ich es schon verstehen, dass sie den Film in diesem Rahmen nicht zeigen. Ich finde, Disney würde sich keinen Zacken aus der Krone brechen, den Film dann über andere Wege noch verfügbar zu machen.
Mit einer kritischen.
Weil es halt auch ein wichtiger Film ist. Es ist mit Abstand der beste Film von Disney aus dieser Zeit, der am hochwertigsten animiert ist und der technisch am weitesten ist, weil er hat eine Realfilm- und Zeichentrickverschmelzung, die man dann erst in dieser Perfektion wieder bei Mary Poppins sieht. Und deswegen ist es schon schade, dass der Film jetzt so verbannt wird.
Ich kann es aber gleichzeitig auch total nachvollziehen, denn dass man sich davon aber auch beleidigt und rassistisch angegriffen fühlen würde, wenn dieser Film auf Disney Plus verfügbar ist.
Ja, so verrückt, dass das jetzt tatsächlich erst so auffällt. Weil man darf nicht vergessen, noch in den 90ern hat Disney aus seiner Splash Mountain Attraktion in Disneyland einen Onkel Remus Ride gemacht. Mhm. Ne? Also der jetzt umgebaut wird wieder. Jetzt bauen sie alles, was mit Song of the South zu tun hat, wieder aus Splash Mountain aus. Und stattdessen kommt jetzt ein Küss den Frosch.
Ich wollte es gerade vorschlagen. Kommt da, ja. Ja. Also vorschlagen im Sinne von, Das wäre jetzt der logischste Gedanke, wie man es ähnlich verpacken könnte.
Die Info habe ich übrigens aus einem anderen Disney-Podcast, der jetzt gestartet ist, aus Feenstaub und Mäuseohren.
An dieser Stelle Grüße.
Genau, die haben uns ja auch schon gegrüßt, deswegen grüßen wir jetzt mal herzlich zurück. Feenstaub und Mäuseohren. Die haben in Folge 2 sehr ausführlich über dieses Thema Rassismus und Disney gesprochen.
Zwei Prinzessinnen schicken Küsschen zum Feenstaub.
Oh, wunderbar.
Und Grüße auch von Mickey, ja?
Okay. Gehen wir zum letzten Teil.
Hui.
Zum letzten und härtesten Teil dieser Folge, nämlich die Abenteuer von Ichabod und Thaddäus Kröte. Und das als Abenteuer zu bezeichnen, ist schon...
Und da muss ich schon wieder gehen, das ist der Wahnsinn. Und ich muss an der Stelle zugeben, ich bin im zweiten Teil einfach immer eingepennt. Aber wir können ja die erste Geschichte erzählen.
Und wir zeichnen die Folge zum zweiten Mal auf, wir anfangs gesagt haben. Und du hast dich trotzdem nicht überwunden.
Ich hab's nochmal. Aber es geht nicht. Aber möchtest du wieder, du bist in dieser Folge der Zusammenfasser.
Also, die Abenteuer von Ichabod und Thaddäus Kröte. Auch dieser Film besteht aus zwei mittellangen Zeichentrickfilmen. Einmal...
mittellang oder mittellanglangweilig? Weil ich würde schon sagen, die sind hochlangweilig.
Ja, okay, mittellang, aber hochlangweilig. der erste Teil geht um Thaddäus Kröte. Das ist die Hauptfigur aus dem in den USA sehr populären Kinderbuch Der Wind in den Weiden. Das ist ja in Europa oder in Deutschland nicht so erfolgreich, aber in Amerika kennt das jedes Kind. Und da geht es um Thaddäus Kröte, der... sich begeistert für alles, was technisch neu ist und im 19. Jahrhundert dementsprechend, es ist Anfang des 20. Jahrhunderts, steht er darauf, Auto zu fahren, obwohl es kaum Autos gibt und wird verklagt, weil ihm unterstellt wird, er hätte ein Auto geklaut.
Und, dieser Film ist ein Gerichtsdrama, wirklich.
Er spielt vor
über
Gericht.
Über eine fucking Kröte!
Der unterstellt wird, dass er ein Auto geklaut hat. ist der zugänglicher, wenn man mit dem Wind in den Weiden groß geworden ist. Es ist auch nur eine Episode aus der Wind in den Weiden. Es ist nicht die komplette Geschichte.
Ist der Wahnsinn, wie der Gedanke daran, also ihr müsst euch diesen Film wirklich mal anschauen, man glaubt es sonst nicht. Und schreibt bitte mal hin, ob ihr es ohne Koffein, ob ihr es wirklich geschafft habt, den zu Ende zu schauen. Ob ihr euch an Christoph Mathieu's Seite stellen könnt, denn du hast es wirklich überstanden. Und ich habe allerdings, was du da auch sehr, sehr viel an deinem Second Screen, weil du mir die ganze Zeit meine Nachrichten geschrieben hast, das glaubst du nicht. Diesen Film, hast du ihn schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Das glaubst du nicht. Wie unfassbar dieser Film ist. Wie ätzend. Das ist so langweilig.
Das ist wirklich langweilig, muss man sagen. Es ist auch animationstechnisch nicht interessant. Es ist auch während der Produktion von, während man sich schon auf die Produktion von Cinderella konzentriert hat, hat man das noch schnell nebenher produziert, um weiter im Kino zu sein. Also das ist
ich
auch wirklich,
würde ja sagen, hingerotzt.
Ja, und trotzdem hat dieser Film, also Thaddäus Kröte, hat einen Ride in Disneyland. Das ist unfassbar. Also du fährst mit diesem Auto von Thaddäus Kröte durch die einzelnen Szenen aus diesem Film bis hin in den Gerichtssaal. Das ist verrückt, dass es dazu einen Ride gibt. Das ist die absurde Fußnote zu dem Film. Das kann man sich, den Ride kann man sich auf YouTube auch angucken. Das ist der
Wahnsinn.
Hammer. Aber ich hatte mich, wo ich mich gefreut habe, ist, dass ich Ratte und Maulwurf wieder getroffen habe. Das sind nämlich die beiden Freunde von Thaddäus Kröte. Und die sind auch in der Weihnachtsgeschichte von Disney.
Darüber habe ich mich auch riesig gefreut.
Gaststars. Und das ist schön, die wiederzusehen.
Total. Ich habe auch gedacht so, ach Mensch, Jungs, lange nicht gesehen.
Ja, aber das ist doch, also, man muss doch was draus ziehen aus diesem Film.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut, Christoph. Du bleibst immer positiv, ja?
Boah, Mickey Mouse, ne? Ohne Witz. Ich mache einen Disney-Podcast, um Mickey Mouse hassen zu lernen.
Vor allen Dingen, es würde völlig zu Recht sehr viele Kommentare bekommen. Nicht nur, dass es langweilig ist, sondern vielleicht auch nur rudimentär, wie Mickey Mouse klingt.
Aber noch schlimmer als Mickey Mouse und Thaddäus Kröte ist Ichabod Crane. Das ist der zweite Film. Hast du
eine tolle Überleitung, Christoph?
Ja, grandios, ne? Wenn man merkt, wir schleppen uns Richtung Ziel gerade. Ichabod Crane ist die Hauptfigur aus der in Amerika sehr populären Sage Sleepy Hollow. Und jetzt sagen alle, Moment mal, Sleepy Hollow, das ist doch dieser Film von Tim Burton, der doch gar nicht so schlecht war.
Stimmt.
Genau, richtig, als Ichabod Crane. Und richtig, der Film Sleepy Hollow ist großartig. Aber die Disney-Version von Sleepy Hollow ist absolut grausig.
Man könnte auch meinen, also, dass der erste Teil des Films, den wir jetzt schon eher mittelmäßig besprochen
haben, dass das Schlechteste ist, aber das ist schlechter, ja.
Genau, das ist das Highlight des Films ist. Also das ist so eine klassische, es wird schwächer.
Man denkt ja auch, man weiß ja auch, wenn man Sleepy Hollow hört und den Tim Burton Film kennt, weiß man, es geht um dieses gruselige Dorf, wo dann der
Kopflose Reiter,
Horror und der kämpft gegen den kopflosen Reiter. Aber nein, in diesem Film Ichabod Crane geht es darum, wie Ichabod ins Dorf kommt, sich sofort in eine junge Dame verliebt und dann ja, mit einer Art Vorläufer von Gaston aus Beauty and the Beast. Das ist wirklich ein Dorfschönheit, ein Dorfheld, der wirklich fast so aussieht wie Gaston später, mit dem dann sich um die Gunst dieser Dame ringt. Und in ellenlangen Sequenzen, in denen auch Ichabod Crane wirklich rüberkommt wie ein notgeiler Bock. Also wir hatten ja schon Donald Duck als notgeilen Bock in der letzten Folge. Hier, Ichabod Crane steht dem Ganzen nichts nach und der halbe Film besteht aus diesem wirklich ranzigen Witz, den man heute auch auf gar keinen Fall mehr so bringen könnte, wie die beiden Herren dann immer wieder sich darum ringen, wer mit dieser schönen Dame tanzen darf und der Witz daraus besteht, dass der nicht gerade mit der Schönheit tanzen darf, immer mit einer aufdringlichen, dicken Frau tanzen muss. Und es die ganze Zeit immer darum geht, dass man sagt, so, hahaha, der muss jetzt mit der Dicken tanzen, da sowas. Das ist wirklich hart anzusehen, wie zwei unsympathische Trickfilmfiguren auf Schürzenjagd sind.
Und dann spielt der kopflose Reiter nur ganz marginal in den letzten Sequenzen noch eine Rolle, während man im besten Fall schon eingepennt ist.
Genau, man sieht diesen Film und fragt sich, warum der nicht Fröhlich, frei und Spaß dabei heißt. Aber genau, am Ende kommt dann noch, das ist dann eine völlig absurde Wendung, damit er dann sein Nebenbuhler los wird, sagt der Gaston-Prototyp. Ich erzähle dir jetzt die gruselige Geschichte vom kopflosen Reiter und dann taucht er auch auf und Ichabod Crane muss vor dem kopflosen Reiter fliehen in einer Verfolgungssequenz, die dann zugegebenermaßen wieder spannend ist, weil
sie gut animiert ist.
Gut animiert.
Mary und Blair?
Nein, Wolfgang Reitermann.
Aha.
Der hat die animiert und der wird später auch noch eine wichtige Figur. Er gehört zu den Nine Old Men von Disney, also den neun großen Zeichnern. Die von Anfang an dabei waren. Aber der wird später wichtig, weil er zum Regisseur wird von großen Klassikern wie Die Hexe und der Zauberer, Das Dschungelbuch oder Robin Hood. Und da ist quasi das erste Foreshadowing auf die große Zeit von Wolfgang Reitermann. Kann man in den letzten Minuten von Ichabod unter
Hexe und sehen. Vor allen Dingen mit Hexe und Zauberer und Robin Hood hat er zwei meiner absoluten Lieblinge.
Ja, genau. Und der hatte später eine komplett neue Erzähldynamik in das Disney-Universum gebracht, die man hier auch schon erahnen kann. Also dieses
aber nur in der Schlusssequenz.
In der Schlusssequenz, die aber wirklich interessant ist. Also gerade diese Verfolgungsjagd, wo Ichabod wird vom kopflosen Reiter gejagt und durch verrückte Slapstick-Verwicklungen dreht er sich immer wieder auf seinem Pferd, sodass er nicht mehr weiß, ob er rückwärts oder vorwärts reitet, weswegen der kopflose Reiter mal auf ihn zukommt und mal auf ihn weg ist. Das ist toll gemacht. Also da sieht man die Virtuosität, die Reitermann dann später für volle Entfaltung bringt in seinen späteren Werken. Das ist in meinen Augen, diese letzten Minuten sind in meinen Augen die Minuten, weswegen es sich lohnt, in diesen Film reinzugucken. Aber ansonsten ist es wirklich ein sehr schwerfälliges Werk von Disney geworden, das Disney selber auch wirklich nicht mochte. Also er hatte, so wie wir auf Cinderella hinsehen, und hat auch er es damals getan, der Meister persönlich. Er hat gesagt, zurzeit gibt es keinen Kaviar, im Moment gibt es nur noch Kartoffelstampf. Das war sein Zitat. Das war eines der Zitate, das er rund um Ichabod und Thaddäus Kröte zu Protokoll gegeben hat.
Und somit können wir sagen, dass quasi die Vorspeise geschafft ist, wobei ich auch großer Fan von Kartoffelstampf bin. Aber in Kürze, demnächst, gibt es dann den Kaviar mit Cinderella und Co. Aber wir haben es geschafft. Wer aber sich eben filmhistorisch damit mal auseinandersetzen möchte, kann das jetzt auf Disney Plus tun, zumindest bei den drei Filmen, die wir gerade erwähnt haben. Und ich wünsche euch gutes Durchhalten. Aber hin und wieder sind eben auch ein paar interessante Aspekte dabei, und ich finde es gut,
wahre Disney-Fans ziehen da schon was für sich
raus. Dass wir die jetzt auch besprochen haben und dass wir das durchgezogen haben.
Na klar, ich auch. Ich bin mal gespannt, ob es sich in den Hörerzahlen bemerkbar macht, ob die runtergehen oder nicht, aber
ich glaube ja, dass Cinderella, die Historiker da draußen,
Cinderella wird
wird's wieder richten.
Uns wieder wird den wird diesen Cinderella hat damals den Disney-Konzern schon gerettet und wird auch diesen Podcast wieder.
Ich suche mir auf jeden Fall für die nächste Folge schon mal meine gläsernen Schuhe heraus und sage an dieser Stelle vielen lieben Dank, Christoph. Das war ein ziemlich cooler Podcast mit dir, ja? Und an dieser Stelle verabschieden wir uns okay. Und sagen, wir gehen mit Pluto noch mal eine Runde raus und bis bald, Leute.
Tschüss. Ciao, da kriegst du schon ein Jobangebot von Disney jetzt, wenn die das hören.
Mit Sicherheit.
Mickeys Funhouse.
Weil das ist eins da. Also, ja, ich glaube nicht ganz. Aber mein Gott, es macht ziemlich viel Spaß. Ich glaube, ich renne jetzt die ganze Zeit so.
Ich fahre jetzt nach Hause, ganz schnell. Tschüss.
Tschüss.